Ja, wenn es denn Regeln wären, wenn es denn Regeln wären.
Ja, sind es
aber
ja.
Es geht ja völlig durcheinander. Du liest in ein und demselben Artikel dem zum Trotz und dessen zum Trotz. Es geht um Genitiv, Dativ, Akkusativ und Nominativ und die haben ja auch ihren Sinn.
Ja.
Das ist ja nicht eine reine Formalie.
Work-Life-Balance, der Therapie-Podcast von und mit Justus und Frank Meyer.
Hallo, ich bin Justus Meyer. Ich habe mich, muss ich zugeben, schon wieder ziemlich aufgeregt. Es gibt da was, das hat mich krass auf die Palme gebracht. Und bevor jetzt alle Kokosnüsse da oben Angst bekommen, ist es, glaube ich, echt Zeit, dass ich meinen Vater Frank anrufe. Ich wähle jetzt mal die Nummer. Ich hoffe, er geht dann gleich auch dran.
Ja?
Ja, ahoi, ahoi.
Ahoi, ahoi Justus.
Du, ich musste dich jetzt anrufen, weil es gibt eine Sache, ich habe mich so aufgeregt. Ich habe gerade kürzlich, ich glaube vorgestern war es, ein Interview gesehen mit einem Fußballer und klar, das ist oft sprachlich nicht Gold, was die da abliefern, sondern eher so im Messingbereich anzusiedeln. Aber da ist mir eine Sache wieder aufgefallen, die mich immer wieder aufs Neue auf die Palme bringt. Und
oh Gott, was war das?
Es ist, wenn Leute die gleichen Wörter oder Formulierungen immer wieder wiederholen. Also in so gut wie jeden Satz einbauen, den sie sagen. Und in dem Fall hat er alterniert zwischen zwei Formulierungen, die mir aber beide so auf den Zeiger gegangen sind, dass ich dem irgendwann gar nicht mehr richtig zuhören konnte. Ich habe dann bei jedem Satz, den der gesprochen hat, eigentlich nur noch darauf gelauert, gewartet, dass das kommt. Der hat nämlich, und zwar meistens so am Ende seiner Ausführungen, hat er gesagt, unterm Strich oder am Ende des Tages. Und zwar immer. Der konnte keine Aussage treffen, die nicht unterm Strich oder am Ende des Tages dann mit sich führte.
Aha.
Und ich finde es so nervig, wenn Leute sowas machen. Da gibt es ja noch so eine ganze Reihe anderer Wörter, die da so beliebte Kandidaten für sind.
Ja, ja. Kann ich verstehen.
Ja, es nervt, oder? Also wenn es in jedem Satz drin ist und
es nervt.
Es nervt.
Es nervt.
Es nervt. Und man möchte eigentlich ja irgendwas tun dann, seinem Ärger Luft verschaffen. Ne? Wenn ich das im Fernsehen sehe, gut, ich könnte jetzt umschalten oder ich kann mich ja auch aufregen. Ich kann dann ja auch rumplärren und sagen, du Vollidiot, ne? Merkst du es denn nicht selber? Wenn es einem aber im wahren Leben passiert, ist die Sache ja ein bisschen anders. Und dann ist ja die Notwendigkeit, dem zu folgen, was der sagt, ist ja auch eher gegeben, als wenn ich jetzt Fernsehen gucke. Da ist es dem ja, dem Sportler ist es ja total scheißegal, ob ich dem jetzt zuhöre oder nicht. Aber so in Unterhaltungen oder wenn man so ein Seminar hat, an der Uni beispielsweise, da ist es ja dann richtig störend.
Genau, genau.
Ja, genau. Genau ist auch so ein Wort, ne?
Genau ist auch so ein Wort. Das fällt mir auf. Es sagen, immer mehr Leute sagen genau und zwar manchmal sogar am Anfang dessen, was sie eigentlich sagen wollen. Das habe ich neulich erlebt in der Musikhochschule. Da gab es ein Konzert und da trat einer der Musiker vor das Publikum, um zu sagen, was jetzt gespielt wird. Der fing an mit dem Wort genau. Und dann hat er gesagt, was jetzt gespielt wird, Schubert oder so, genau. Und dann hat er noch erzählt, wer da spielt und nochmal genau. Also das ist so ein Wort, was mich wahnsinnig machen kann als Wortwiederholung. Ich kann dich gut verstehen.
Ja, aber siehst du, du hattest zumindest noch die Kapazität, dem zu folgen, was dann da gesagt wurde. Bei mir führt das tatsächlich dazu, dass ich mich dann nicht mehr auf das Gesagte so richtig konzentrieren kann, sondern innerlich feuern da meine ganzen Sprachneuronen aus allen Rohren und sagen, shoot the dude. Aber ich finde es echt schwierig, dann damit richtig umzugehen.
Ich muss mich da auch immer am Riemen reißen sozusagen, um dem zuzuhören, worum es eigentlich geht. Aber es ist natürlich so, man hört dann oft genau oder auch, was sehr, sehr beliebt ist, ich denk mal, sagen Leute. Ich denk mal oder ich sag mal so.
Ja, ich sag mal so. Das kannst du auch vor jedem Satz ankündigen.
Oder sozusagen, ne? Ja, das sind so Dinge, die, ich meine, wir haben wahrscheinlich selber auch solche Macken.
Ja, also, die haben wir.
dann.
Ich würde es aber tatsächlich, glaube ich, auch jemandem, der es mir sagt, der mich irgendwie darauf hinweist, nicht übel nehmen. Weil ich ja weiß, wie sehr mich sowas aufregen kann. Ich umgekehrt wiederum das eigentlich nicht machen möchte, aber man merkt es ja selber nicht. Das ist auch der einzige Grund, warum ich nicht jedes Mal wirklich so hart an die Decke gehe, dass ich mir den Kopf stoße, weil ich ja eigentlich weiß, dass die meisten, die es machen, es gar nicht merken und es erst recht natürlich nicht absichtlich machen. Ich finde es aber schon schade, wenn man mit der eigenen Sprache so unaufmerksam umgeht, dass wenn es wirklich manchmal auffällige Formulierungen sind oder die Wiederholungsrate halt echt exorbitant hoch ist, dass man das nicht mitbekommt.
Hm. Ja, Gott, was soll ich dir da sagen? Also ich versuche da gelassen zu bleiben und nach einer Weile drüber wegzuhören, obwohl das wirklich nicht immer leicht ist. Also ich sag mir dann auch manchmal, geht's noch? Ist auch so ein Ding, was man ja dauernd hört. Geht's noch oder geht gar nicht?
Ja, aber das sind ja so Redewendungen.
Das sind Redewendungen.
Es gibt ja selten Leute, die geht's noch in jeden Satz, den sie sagen, einbauen.
Das stimmt, da hast du recht, ja.
Ne, das ist, finde ich, noch was anderes. Ich frage mich auch, warum Leute das machen. Also die einzige Erklärung, die ich eigentlich dafür so für mich gefunden habe, ist, dass das Füllwörter sind, die einem so kleine Denkpausen verschaffen sollen. So wie, oder einfach der Mut, mal kurz eine Pause zu machen. Den haben halt nicht alle und meinen diese eigentlichen kurzen Denkpausen oder Pausen, die man benötigt, um nachzusinnen, was man eigentlich sagen möchte oder wie man es sagen möchte, die das Gefühl haben, sie müssten das immer füllen mit irgendwelchen Formulierungen, Wörtern und greifen da natürlich dann immer auf die gleichen zurück. Weil, da gibt es jetzt auch nicht unendlich viele, die dafür in Frage kommen, die man gebrauchen kann. Aber dieses, ich sag mal so, am Anfang eines Satzes.
Ja, das sind Sachen, da wird man wahrscheinlich es schwer haben, das bei anderen zu ändern. Und bei sich selber ist es wahrscheinlich noch schwerer, weil wir haben da ja auch, jeder hat da ja einen blinden Fleck für sich. Also es muss einem gesagt werden. Mir hat neulich einer gesagt, dass ich immer sage, Janu.
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 Das kann ich bestätigen.
Du kannst es bestätigen. Also ich werde wahrscheinlich trotzdem nicht ganz ohne auskommen, weil man spricht ja nicht ständig mit dem Zensurstift im Kopf.
Ja, aber deine Janu-Frequenz, die flimmert aber höchstens auf 33 Hertz. Also du sagst es jetzt auch nicht ständig. Und ich finde Janu.
Ich sag's nicht in jedem Satz, aber.
Und ich finde Janu ist auch ein eher unauffälliges Füllwort. Davon gibt's ein paar. Halt, so sind auch zwei sehr unauffällige Füllwörter. Während wiederum sozusagen, genau, ich sag mal so, unterm Strich, am Ende des Tages, summa summarum, finde ich auffälliger. Und je auffälliger dieses Füllwort ist, desto eher bleibe ich dran hängen, wenn ich es höre.
Naja, das sagen einem ja die Sprachpsychologen oder die Kommunikationswissenschaftler, dass die Sprache eben nicht nur dazu da sei, Informationen auszutauschen, sondern dass das so eine Art, dass das Laute sind, mit denen wir kommunizieren, dass wir kommunizieren und kommunizieren wollen und dass wir damit ständig sozusagen im Gespräch bleiben. Und wenn wir mal nichts Wesentliches zu sagen haben, dann sagen wir halt, ich sag mal so, ne? Dann haben wir was gesagt und vielleicht ist es wirklich so, dass wir dann Zeit haben, nachzudenken, was wir eigentlich sagen wollen.
Ist es denn jetzt, ich frage mich, was eleganter ist. Ist es eleganter, einfach seinen Wortschatz an Füllwörtern möglichst weit zu halten, dass das Gegenüber oder ein Publikum es gar nicht mitkriegt, dass man Füllwörter verwendet, weil es immer andere sind? Oder wirkt es eigentlich souveräner, gelassener, keine zu verwenden und stattdessen einfach Pausen zu lassen, zu schweigen?
Also ich glaube, in diesem Fall ist das angebracht, was schon die alten Griechen mit Maß und Mitte bezeichnet haben. Ich glaube, es ist keine gute Idee, möglichst viele verschiedene Füllwörter zu verwenden. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man ganz auf solche Füllwörter verzichten kann.
Ich sag mal so, dann ist es halt so und unterm Strich sollte ja auch was anderes zählen.
Eben. Und am Ende des Tages hat man sich dann gut unterhalten.
Ja, genau. Ne? Apropos am Ende des Tages. Also bevor wir jetzt schon am Ende unserer ersten Podcast-Folge angekommen sind und immer noch nicht verraten haben, wer wir eigentlich sind und warum wir das machen, davon kann man jetzt natürlich schon eine Ahnung bekommen haben, finde ich, sind wir das unseren Zuhörern schuldig, dass wir uns wenigstens mal kurz vorstellen, damit die eine Idee davon bekommen können, wem sie ja eigentlich zuhören.
Wollen wir uns oder einander vorstellen, bin ich jetzt mal ganz präzise.
Ja, wir sind ja hier in einem Sprachpodcast, da sind wir ja natürlich schon beim Thema, deswegen würde ich dafür plädieren, dass wir einander vorstellen. Einander, finde ich im Übrigen, ist ein wunderbares Wort, das man viel öfter verwenden sollte, als man es in der Regel tut.
Okay, dann fang an.
Ja, also dann stelle ich logischerweise dich vor. Du heißt Frank Meyer, bist mein Vater, stammst aus dem Rheinland, bist der Sohn eines Schriftstellers und selbst ebenfalls Autor und Kabarettist. Ich glaube, das reicht an dieser Stelle.
Das reicht.
Nein, keine persönlichen Anekdoten noch dazu?
Nein, ich stelle jetzt einfach dich vor. Du bist Justus Meyer, in Köln geboren, lebst in Hamburg, bist Journalist und Texter und dein Großvater war Schriftsteller.
Mein Großvater war Schriftsteller, ja. Mhm. Ja, und also ich habe dich ja angerufen jetzt, weil mir eben diese Wortwiederholung oder diese Formulierungswiederholung so sauer aufgestoßen sind in dem Interview, was ich neulich gehört habe, und wollte das einfach erzählen, weil der Austausch mit dir, der hilft mir schon, ja, mich da so ein bisschen abzukühlen und wieder auf eine gesunde Körpertemperatur runterzukommen.
Tja, aber da müssen wir uns ja wirklich mal überlegen, wenn das jedes Mal so schwierig ist für dich, also was ist denn das eigentlich, was ist das für ein Leidensbild? Gibt es da schon irgendwelche Einträge im Schirembel oder so? Also kann man das verorten? Kann man da ärztlich was machen? Ich weiß es nicht.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es da weder irgendwelche ärztlichen Leitlinien für gibt, noch dass das im Verzeichnis der Erkrankungen mit einem ICD-10-Code versehen ist. Also ich denke, es kann von ärztlicher oder psychotherapeutischer Seite aus nicht diagnostiziert werden. Wäre mir zumindest neu. Es gibt ja was, das ist sowas Ähnliches. Das heißt Misophonie. Du hast vielleicht den Begriff noch nicht gehört, aber du weißt auf jeden Fall, was es ist. Mhm. Das ist in einer ganz schlimmen Ausprägung, so wie ich das eben mit sowas wie Wortwiederholungen habe. Geht das schon in den krankhaften Bereich, ist aber was grundsätzlich eigentlich so gut wie jeden Menschen betrifft, denn jeder hat, glaube ich, irgendwelche Geräusche, Laute, die ihm Unbehagen verursachen. Gibt so ein klassisches Beispiel dafür, was, glaube ich, die meisten sehr unangenehm finden als Geräusch, ist Kratzen so von Fingernägeln auf einer Tafel.
Mhm.
Das können aber natürlich auch eine ganze Reihe anderer Geräusche sein. Also es müssen nicht die Fingernägel sein. Manche können zum Beispiel auch so Knacken von Fingergelenken. Finde ich überhaupt nicht schlimm.
Aber ja, oh ja, das liebe ich sehr, das liebe ich sehr. Da wird mir immer ganz anders, wenn ich das höre. Und dabei ist das gar nicht so laut. Es muss ja nicht laut sein, das kann ganz leise sein. Ja, das mag ich gar nicht.
Ich hab's aber versucht,
es gibt auch laute Dinge, die
gehört, aber
schrecklich sind. Also was ich ständig höre hier in der Stadt, sind die Sicherheitssirenen, wenn bei irgendwelchen Autos, ich weiß nicht, warum die immer losgehen, aber da hört man immer dieses wii, 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 und manchmal stundenlang, bis dann der Autobesitzer kommt und sein Auto betritt und da irgendwie den Stecker rauszieht. Ich weiß nicht, wie man das macht. Das ist auch ziemlich, also da bin ich sehr misophon oder phonomies.
Ja, nachvollziehbar.
Nee, das Schlimme an diesen Sirenen ist ja, dass das minutenlang dauert.
Ja, genau, das ist dann so eine Klangfolter. Das geht ja auch mit beispielsweise Schlagermusik. Ja, da dauert es in der Regel etwas länger, bis dann aus der Berieselung wirklich die Folter wird. Wahrscheinlich geht es sogar mit jeglicher Art von Geräuschen, jeglicher Art von Musik, jeglicher Stimme, dass ab einem gewissen Punkt es einfach zu einer Art Folter wird, dem weiter zuhören zu müssen in so einer Dauerschlaufe. Ja, aber das ist eben ein etwas anderes Beschwerdebild, ein etwas anderes Krankheitsbild.
Ja, wir sprachen ja eben eigentlich über sowas wie, ich weiß nicht, wie man das nennen sollte, Sprachqual oder Vokabelsensibilität, übertriebene oder Sprachschmerz. Ich weiß nicht, gibt's dafür ein Wort? Ist das Morbus Verbi oder was? Keine Ahnung.
Ja, an sowas habe ich, schon gedacht, ja. Irgendwas Morbus-mäßiges muss es ja quasi sein. Ich weiß es auch nicht. Ich habe jetzt noch nicht die zwingende Idee, aber vielleicht ist das ja eigentlich das die richtige Stelle, dass wir mal unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, eigentlich umgekehrt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man es denn schon so macht, dazu aufrufen, uns Vorschläge zu schicken. Also wenn ihr da draußen, wenn ihr eine Idee habt.
Okay, dann bin ich mal gespannt, was wir da hören.
Dann schreibt uns das. Könnt auf unsere Website gehen, postet es in die Kommentare auf Spotify, YouTube, schreibt es uns auf unseren Instagram-Kanal, schreibt es uns auf Facebook. Und ich wollte ja sowieso was verlosen und ich glaube, dass das eigentlich die perfekte Stelle dafür ist, dass wir einfach unter allen, die uns Vorschläge schicken, wie man unser Krankheits-, unser Beschwerde- oder mein Beschwerdebild nennen kann, die nehmen alle an der Verlosung teil. Und passend zu unserem Podcast und meinem Beschwerdebild möchte ich ein Buch verlosen. Und zwar nicht irgendein Buch, sondern eine besondere Ausgabe eines sehr schönen Buchs. Bei dem Buch handelt es sich um den Erzählungsband Kettenkarussell von Armin Müller-Stahl, einem bekannten deutschen Schauspieler. Und zwar ist es die Erstausgabe von Armin Müller-Stahl selbst handsigniert. Also ich finde was Besonderes. Schickt uns eure Vorschläge. Unter allen Einsendungen werden wir dieses schöne Buchexemplar verlosen.
Okay. Mir ist übrigens eben eingefallen, diese Misophonie oder Wortkrankheit, Sprachqual, die man da manchmal hat, die betrifft ja nicht nur unkorrekte Ausdrücke oder Worte, die halt ständig wiederholt werden, ohne groß Sinn zu machen. Was mir manchmal auffällt, sind ja auch Worte, wo man sagen könnte, die passen eigentlich da überhaupt nicht rein in das, was ich da lese oder höre. Also sozusagen deplatzierte Worte. Ich weiß nicht, kennst du sowas auch?
Boah, du hast vollkommen recht. Du sprichst mir aus der Seele. Also deplatzierte Wörter. Ich habe direkt auch eine Assoziation. Ich weiß aber genau, was du meinst. Es kann was eigentlich Gutes, kann es total runterziehen und irgendwas, was ohnehin schon schlecht ist, in den Abgrund stürzen, habe ich manchmal das Gefühl. Wenn in so einem Textfluss plötzlich ein Wort auftaucht, wo man denkt, das hat doch da überhaupt nichts zu suchen.
Zum Beispiel?
Also, ich habe das kürzlich gehabt, da habe ich ein Kinderhörspiel gehört. Mit einem Kind zusammen. Also ich höre jetzt nicht in meiner Freizeit Kinderhörspiele, aber es war eigentlich ein sehr schönes Hörspiel, so ein Einschlafhörspiel. Und der Erzähler benutzte irgendwann das Wort diverse. Ich glaube im Zusammenhang, die haben sich diverse Geschichten erzählt. Und ich fand es also nicht nur deplatziert, weil es ein Hörspiel war, in dem so Fremdwörter eigentlich nicht vorkamen, aber auch, weil es aus meiner Sicht ein Fremdwort ist, das für Kinder erklärungsbedürftig ist und dass sie zumindest in der Bedeutung von verschiedene jetzt auch noch gar nicht lernen müssen. Also es besteht überhaupt keine Notwendigkeit, also 2- bis 3-jährigen Kindern statt unterschiedliche oder mehrere oder verschiedene das Wort diverse da unterzujubeln oder das Wort diverse zu benutzen. Ich würde es noch verstehen, wenn es jetzt um Geschlechterrollen ginge. Klar, da muss man Kinder irgendwann drüber aufklären oder mit denen drüber reden. Es gibt Männer, es gibt Frauen, es gibt Menschen, die sind irgendwas dazwischen. Die fasst man in allen Ausprägungen irgendwie unter diverse zusammen. Da würde ich das noch verstehen, dass man das auch Kindern beibringt, damit die was damit anfangen können. Aber diverse Geschichten, also
ja, das war ja nicht gemeint.
Nee, es war nicht gemeint. Und deswegen fand ich es auch total deplatziert an der Stelle.
Ja, ja.
Und dann jetzt, jetzt fällt mir das ein. Nämlich, ich bin ja großer Tolkien-Fan. Ich habe die Ringe der Macht-Serie auf Amazon geguckt. Das ist ja ein Teil der Vorgeschichte von Herr der Ringe. Mhm. Und da sagt die Elbin Galadriel zu ihrem Freund Elrond, er spräche mittlerweile wie ein Politiker. Ein Politiker, da habe ich gleich gedacht, nee, Politiker hätte Tolkien niemals gesagt oder geschrieben.
Ich verstehe. Das sind diese berühmten, also das ist im Grunde ein Anachronismus, ne? Das stimmt, kann historisch, so wie die Tolkien-Welt angesiedelt ist in der Zeit, in einer mythischen Vorzeit, kann das eigentlich nicht sein, dass es da Politiker gab.
Ja, genau.
Das meinst du. Ja,
genau.
Aber da gibt es große Vorläufer, also Schiller zum Beispiel, ja auch nicht ganz unberühmt als Autor. Der hat in seinem Wallenstein, der ja im Dreißigjährigen Krieg spielt, in diesem Drama, den Oberst Butler zum Beispiel sagen lassen, sprechen lassen von einem Blitzableiter. Zu Schillers Zeiten gab es Blitzableiter schon, die wurden ja Mitte des 18. Jahrhunderts erfunden von Benjamin Franklin, aber im Dreißigjährigen Krieg, also ein Jahrhundert vorher, gab es noch keine Blitzableiter. Oder Shakespeare, das ist noch toller. Shakespeare in seinem Drama Julius Caesar, da fragt Caesar, was ist die Uhr? Und Brutus, der ihn dann später ermordet, auch du, mein Sohn Brutus antwortet, es hat schon 8 geschlagen. Das kann aber gar nicht sein, denn zu Caesars Zeiten, da gab es Sanduhren, Wasseruhren und Sonnenuhren, die haben aber nicht geschlagen, die haben höchstens gerieselt oder die haben gar nichts gesagt, man hat sie nur gesehen. Also das sind historische Fehler, da tauchen dann Worte auf, die eigentlich gar nicht am Platz sind. Aber da kann man natürlich sagen, ja, das ist künstlerische Freiheit. Ich weiß es nicht, Shakespeare hat sich wahrscheinlich keine großen Gedanken darüber gemacht, welche Uhren es zu Caesars Zeiten gab, aber es kommt drin vor. Also da ist Tolkien nicht alleine mit.
Naja, Tolkien hat das ja nicht produziert, Tolkien hat ja nicht den Text geschrieben, deswegen hat es mich aufgeregt, ne? Das sind ja da irgendwelche Autoren, keine Ahnung, wo Amazon die, auf, von welchem Baum sie die runtergeholt haben, um das da zu schreiben und die dafür mit Geld zugeschmissen haben, dass sie offenbar nicht wert gewesen sind oder nicht wert sind, weil auch der Rest der Serie, naja, also guck's dir nicht an. Aber ich finde, das ist trotzdem nochmal ein Unterschied, ob man historische Fakten falsch wiedergibt, beziehungsweise da einen Fehler macht, aber trotzdem dafür Wörter verwendet, die dem Sprachkosmos, den man da schafft und anbietet, die da nicht rausfallen. Und bei dem Wort Politiker da in dieser Serie, da ging es mir gar nicht darum, dass es in der Welt, in dieser mythologischen Welt, die Tolkien erschaffen hat, die auch so ein bisschen irgendwie an so eine Welt von der Artus-Sage angelehnt ist, dass da es keine Politiker gibt, sondern das Wort an sich passt einfach nicht zu dem, wie die Figuren da sprechen. Verstehe. Und es hätte auch eine ganze Reihe anderer oder wenigstens ein, zwei andere Formulierungen gegeben, die passender gewesen wären und trotzdem so gut wie das Gleiche bezeichnet hätten. Die hätte sagen können, du sprichst wie ein Höfling, was er auch ist. Es war ja erstmal nur ein Gefühl, das ich hatte. Und dem, klar, dem kann man jetzt trauen, aber es muss ja nicht stimmen unbedingt. Und in dem Fall habe ich das auch tatsächlich dann mal geprüft. Ich wollte es einfach wissen, ob das nur mein Gefühl ist, oder ob ich damit richtig liege, dass Tolkien dieses Wort nicht verwendet hätte. Und habe im Internet sehr schnell genau das gefunden, was ich gesucht habe, nämlich eine Suchmaschine, mit der man den kompletten Text von Tolkien, also alle Bücher, die er geschrieben hat, nach einzelnen Wörtern durchsuchen kann. Und die Suchmaschine zeigt einem dann eben alle Fundstellen an. Ja, und dann habe ich diese Suchmaschine mit dem Wort Politiker, Politik, Politician, Politics gefüttert und da gab es einfach null Treffer.
Das sind dann so stilistisch im Grunde deplatzierte Wörter. Es erinnert mich an,
genau,
an eine Formulierung, die ich neulich gelesen habe. Da stand zu lesen, der Hauptschwerpunkt der Forschung gipfelt in folgender Frage.
Der Hauptschwerpunkt gipfelt in einer Frage.
Ja, da habe ich mich gefragt, wie kann ein Schwerpunkt gipfeln? Und das wiederum, da muss ich immer dran denken an einen Satz, den ich vor Jahrzehnten gehört habe, den kennen wahrscheinlich viele Leute. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass man auch mit feststehenden Wendungen, Sprichwörtern und Redensarten fürchterliches Unheil und lustiges Unheil anrichten kann. Das ist der Satz, der Zahn der Zeit, der schon so viele Tränen getrocknet hat, wird auch über diese Wunde Gras wachsen lassen. Da stimmt ja so gut wie nichts bildlich. Es ist aber natürlich lustig.
Macht
aber
Spaß.
Aber es kann nach hinten losgehen. Es macht Spaß, aber es kann natürlich nach hinten losgehen, wenn man da ein bisschen ernsthaft was rüberbringen will. Nein.
Also ja,
es gipfelt manchmal in solchen Sachen.
Ja, vor allem, wenn man einfach merkt, dass es gedankenlos ist. Das finde ich dann schade und das regt mich dann auf. Erst recht, wenn es irgendwie was ist, wo ich jetzt Einsatz für erbringe, ne? Wo ich jetzt beispielsweise Geld für bezahlt habe oder irgendwo hingefahren bin, um das zu hören oder zu lesen oder auch einfach einen emotionalen Einsatz erbracht habe, weil ich mich sehr auf was gefreut habe. Das kann dem anderen jetzt egal sein oder den Produzenten von der Serie egal sein, aber mir ist das ja nicht egal.
Ja.
Ja, ach,
ja, wir müssen uns diesem Thema bewusst sein. Das habe ich auch neulich gelesen. Dem Thema bewusst sein. Das sind Sachen, die mich wahnsinnig machen können, weil es heißt natürlich eigentlich des Themas,
klar,
sich
ja
bewusst sein. Aber das ist heute, das machen die Leute ja auch alle. Das lese ich ständig in Zeitungen, das höre ich ständig auch im Fernsehen und im Radio, dass man sich dem Thema bewusst sein muss, entgegen des Sparzwangs oder entsprechend des Plans der Kultusminister oder irgendwas wird dem Staat Geld kosten. Ne? Ich habe neulich den Satz gelesen, da schrieb eine, namentlich will ich sie jetzt nicht nennen, eine Kulturredakteurin einer großen deutschen Zeitung, bei der Bildung wird nicht gespart, aller Schulden zum Trotz. Also zum Trotz mit Genitiv. Es muss heißen, allen Schulden zum Trotz. Ich trotze dem. Aber dessen zum Trotz oder dem wegen oder neben des oder dem bewusst, das geht nicht. Das macht mir Schwierigkeiten, muss ich sagen.
Ja, die Fallstricke der Sprache, ne? Vor allem zwischen zweitem und drittem Fall.
Ja, also Genitiv und Dativ, der Genitiv ist auch des Dativs sein Tod, muss man inzwischen sagen. Es ist doch so, die Fälle mucksen sich inzwischen alle gegenseitig ab. Also bei der Bildung von Journalisten wird offenbar doch gespart.
Ja, bei der Bildung von Journalisten wird gespart, das kann ich bestätigen, ja. Mittlerweile, es gibt ja das Volontariat gibt es ja gar nicht mehr. War auch so eine Sparmaßnahme, wurde abgeschafft. Die Journalisten gehen jetzt alle auf Journalistenschulen, bei denen sie eigentlich werden sie da zu Praktikanten für alle möglichen Redaktionen degradiert. Journalistenschule macht es einem halt einfach, einen von Redaktion zu Redaktion weiterzureichen.
Mhm. Naja, und was es auch offenbar nicht mehr gibt, sind Lektoren oder Korrektoren wenigstens. Also was in den Zeitungen alles steht.
Richtig.
Das ist... Da fragt man sich, guckt da überhaupt noch mal jemand drauf? Sprachlich offenbar nicht. Also was ich da alles finde, aus Zeitungen, aus Ländern, aber das ist ein anderer Fall. Aus aller Herren Länder, da rege ich mich gar nicht mehr drüber auf. Es muss natürlich heißen, aus aller Herren Ländern. Das heißt ja aus Ländern und nicht aus Länder. Ne? Aber
aus Länder ist was anderes, ja.
Das ist was anderes.
Ja.
Ach ja.
Da musst du vielleicht einfach ein bisschen gelassener werden und möglicherweise akzeptieren, dass Generationen ein anderes Verständnis für den Umgang mit der deutschen Grammatik haben als du persönlich.
Ja,
und das ist tatsächlich, also mir fällt das leichter, damit umzugehen. Ich nehme das natürlich auch wahr, aber es fällt mir leichter als mit so deplatzierten Wörtern. Und ich kann dir auch genau sagen, warum. Weil mein Gedanke ist, dass die grammatischen Regeln, die wir haben, das sind Regeln, die werden quasi übergestülpt oder oktroyiert, obwohl sie sich ursprünglich mal von dem Gebrauch abgeleitet haben. Jetzt wollen sie aber den Gebrauch wiederum regulieren, aus dem heraus sie ja entstanden sind. Denn die Sprache, ja, die wir alle sprechen, das ist ja keine Kunstsprache. Ne? Wir sprechen ja nicht Volapük oder Esperanto.
Nein. Ist und eine lebendige Sprache, die sich verändert, richtig.
Muss vielleicht auch unser Verständnis von Grammatik oder der Regelkanon, den wir aufgestellt haben, das Regelwerk, das aufgestellt ist, etwas angepasst werden an den tatsächlichen Gebrauch der Sprache. Und
ja, wenn es denn Regeln wären, wenn es denn Regeln wären.
Ja, sind es
aber
ja.
Es geht ja völlig durcheinander. Du liest in ein und demselben Artikel dem zum Trotz und dessen zum Trotz. Es geht um Genitiv, Dativ, Akkusativ und Nominativ und die haben ja auch ihren Sinn.
Ja.
Das ist ja nicht eine reine Formalie. Obwohl, es gibt einen Sprachwissenschaftler, der hat neulich geschrieben, also es wird, wenn es so weitergeht, damit dass sämtliche Kasus wie Genitiv, Dativ, Akkusativ und Nominativ sich gegenseitig abmurksen und das alles völlig durcheinander geht, dann wird irgendwann, wird es soweit sein, dann werden unsere Kinder und Enkel sagen, die Sprache von meine Vorfahr war mehr kompliziert wie heute. Und ich fürchte, der Mann ist kein reiner Schwarzseher, sondern da ist ein bisschen was dran. Wenn das weiter so verschlampt und das selbst in Zeitungen und in Büchern und im Radio und im Fernsehen, dann finde ich das schon bedenklich. Aber ich bin natürlich auch ein alter Knochen und bin gewöhnt, dass die Differenzierungsmöglichkeiten der Grammatik, dass man versucht, sich die zunutze zu machen und die nicht sozusagen einzuebnen, indem man alles durcheinander schmeißt.
Da bin ich grundsätzlich ja auch Freund von. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Sichtweise so darauf, ob die nicht ein paar Sachen unterschlägt oder außer Acht lässt. Also im Lateinischen, da gibt es ja sowieso schon mal noch zwei Fälle mehr. Ne? Da gibt es ja noch ein Vokativ und ein Ablativ.
Ja.
Früher gab es sogar noch einen Fall mehr im Lateinischen mit dem Lokativ. Und der Ablativ, der ist ja nur kompliziert des Grauens. Da gibt es irgendwie auch 17 Varianten von. Insofern Lateinisch jetzt wesentlich komplizierter.
Ja, dagegen ist Deutsch geradezu einfach.
Geradezu einfach. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass die deutsche Sprache weniger Differenzierungsmöglichkeiten bietet und weniger kompliziert ist als Latein.
Sie bietet diese Möglichkeiten, aber die Möglichkeiten werden nicht genutzt beziehungsweise werden gegen und miteinander verschliffen, sodass sie nicht mehr da sind im praktischen Gebrauch oft. Das ist das, was mich ärgert.
Aber jetzt nur mal angenommen, wir hätten irgendwann keinen Genitiv und Dativ mehr, sondern einen Gativ oder einen Denitiv. Ne? Also verschmolzen miteinander.
Ja.
Hätten wir nur noch drei Fälle. Heißt für mich nicht automatisch, dass die Sprache damit weniger Möglichkeiten zur Eindeutigkeit und zur Differenzierung bietet. Weil unsere vier Fälle im Gegensatz zu sechs im Lateinischen vermitteln mir auch nicht den Eindruck, dass wir da 50% weniger Möglichkeit haben.
Also das Lateinische ist mir jetzt im Moment ziemlich wurscht, weil ich lese kein Latein mehr.
Viel zu viel von Latein geredet. Ich nehme das alles zurück.
Nee, aber ich finde, da geht Reichtum und die Möglichkeit, Unterschiedliches auch unterschiedlich zu sagen, einfach verloren. Irgendwann werden wir nur noch den Nominativ haben. Ne? Ich sehe den Mensch, habe ich heute wieder in der Zeitung gelesen. Ich sehe den Mensch. Ja, den Menschen möchte ich da eigentlich sagen.
Ja, und irgendwann wird es dann heißen, ich sehe der Mensch, ne?
Vielleicht.
Ich sehe der Mensch.
Ach Gott.
Ja. Es wäre schön, wenn das alles tatsächlich nur Quisquilien wären, aber ich musste das jetzt einfach sagen.
Das ist aber ein interessantes Fremdwort. Quisquilien.
Ja, Wie
kommst du denn darauf?
Ich bin
jetzt
kürzlich drüber gestolpert und warte schon eigentlich seit Tagen auf eine Gelegenheit, das mal anzubringen. Und ich dachte, jetzt ist es soweit. Jetzt hau ich es raus. Quisquilie. Singular. Quisquilien.
Was heißt das?
Und das bedeutet so viel wie Belanglosigkeit. Ja. Also eine Bagatelle. Kleinigkeit.
Bagatelle.
Lappalie, okay. Könnte man auch sagen.
Ja, ist aber ein schönes Wort, ein schönes Wort. Da kannst du bestimmt Eindruck mit schinden, wenn du das öfters verwendest. Lassen Sie mich doch mit diesen Quisquilien in Ruhe.
Ja, ich glaube, das ist so ein
Wort,
Leute
beeindrucken.
Das kannst du einmal verwenden, dann sind die Leute schwer beeindruckt und ab dem zweiten Mal giltst du als affektiert.
Ja, okay, aber ich meine...
Also ich sag's von jetzt an nie wieder, habe ich mir vorgenommen. Gerade in dieser, just in dieser Sekunde mir vorgenommen.
Aber du findest es schon gut.
Ich find's super. Aber es wird jetzt vielleicht nicht, man soll ja niemals nie sagen, ich probiere es dieses Jahr nicht mehr zu sagen, erst nächstes Jahr wieder.
Okay.
Ich glaube, das tut meiner Work-Life-Balance ungeheuer gut.
Ich habe auch ein schönes Fremdwort, das ich neulich gelesen habe. Das werde ich eigentlich auch nur einmal verwenden, jetzt hier unter uns.
Ja.
Nämlich, man kann sich entêtieren.
Entêtieren.
Entêtieren. Und wenn du mir jetzt sagst, was das bedeutet, dann glaube ich dir das nicht, dass du das weißt. Ich wusste das auch nicht bis vor kurzem.
Also ich gehe mal davon aus, dass es nichts mit Wasservögeln zu tun hat.
Nein, es hat nichts mit Enten zu tun. Entêtieren, es kommt aus dem Französischen.
Ja, ja, so, klar, so hört es sich an. Entêtieren.
Ja, ja.
Entität.
Nein.
Nein, nichts hat nichts mit Entitäten zu tun.
Nein, aber es hat mit Tät.
Kommt es
zu
aus
tun.
Der Küche?
Tät, der Kopf.
Tät. Ach so. Ja, tät man das mal gewusst haben, ne? Der Tät, der Kopf ist.
Entêtieren. Entêtieren heißt sich etwas in den Kopf setzen.
Ach so.
In den Tät setzen. En, in und
so,
Tät,
dachte, jetzt
Kopf.
Enthaupten,
etwas in den sich in den Kopf setzen. Nein, 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 nein. Nein, nein, nicht Kopf ab, sondern etwas sich in den Kopf setzen. Finde ich ein sehr schönes Wort, würde ich vermutlich auch nie außer unter uns jetzt mal verwenden, weil da wird man wahrscheinlich auch nur ziemlich irritierte Reaktionen ernten.
Ja, aber ich finde auch, dass es ein sehr schönes Wort ist. Man muss natürlich dann die Kunst beherrschen, die Formulierung irgendwie paraphrasiert, direkt im nächsten Satz nochmal zu wiederholen, um dem Gegenüber die Peinlichkeit zu ersparen, nachfragen zu müssen, was man denn jetzt gemeint habe, oder ihn einfach im Unklaren zurückzulassen. Ne?
Ja.
Ich würde ja den Begriff mit Q, den ich jetzt nicht nochmal sage.
Ich würde letzten Endes sagen, naja, ich würde, eigentlich würde ich dann doch lieber sagen, ich habe mir da was in den Kopf gesetzt, statt ich habe mir etwas entêtiert. Es ist einfach für die Verständigung leichter. Es gibt schon Fremdworte, die klingen sehr schön, sind aber ziemlich blödsinnig im Gebrauch. Jedenfalls ist es völlig aus der Mode. Früher hat man das offensichtlich verwendet, aber das war in den Zeiten, wo man noch viele französische Fremd- und Lehnworte hatte. Das müssen wir heute nicht mehr tun. Aber hübsch ist es.
Ich finde, wir können da eigentlich für unseren Podcast eine Rubrik draus machen. Ich finde, wir können jedes Mal jetzt, wenn wir uns unterhalten, ich bringe einfach ein Fremdwort mit, das ich dir vorstelle, und du bringst eins mit, was du mir vorstellst.
Mhm.
Fände ich super.
Okay.
Und dann nennen wir das Ganze Fremdwörter, die ich gut finde.
Ja.
Ja.
Okay. Haben wir noch eine Rubrik?
Ich hatte mir tatsächlich eine überlegt. Wir machen eine kleine Literaturrubrik. Sowas wie Literatur, weil Bildung ist geil. Ich gehe jetzt ehrlich gesagt gar nicht davon aus, dass du spontan was da hast. Aber falls doch, dann würde ich mich wirklich...
Ja, sogar was sehr Aktuelles. Also was ich nicht mitmache, ist das allgemeine Deutsche Bahn-Bashing, was ja ganz üblich ist. Also alle Welt schimpft ja auf die Deutsche Bahn. Sie ist unpünktlich oder sie fällt überhaupt aus oder die Fahrpläne sind völlig durcheinander. Das ist aber gar nicht mein Hauptproblem. Ich war neulich im Bahnhof, um eine Fahrkarte zu kaufen, und erfuhr dann, dass das gar nicht mehr lange geht, dass man demnächst gar keine Fahrkarten am Schalter mehr kaufen kann, sondern das geht alles nur per Internet, per Smartphone, draufladen, runterladen, all diese Dinge. Da habe ich gesagt, wie soll ich dann demnächst Bahn fahren? Weil ich möchte eigentlich mir die Fahrkarte, also ich möchte die in der Hand haben. Und ja, Fahrkarten kaufen, das wissen wir, das war schon vor Jahren, als die Automaten eingeführt wurden. Da haben jedenfalls im Kölner Hauptbahnhof, weiß ich das, da haben neben diesen Automaten jede Menge Bahnbedienstete stehen müssen, um den Leuten zu erklären, wie man so einen Automaten bedient, der das ja ganz einfach machen sollte. Wahrscheinlich sind auch die Automaten irgendwann weg und man kann es nur noch mit Smartphone. Jedenfalls, das war immer schon kompliziert. Es gibt eine Geschichte, eine kurze Geschichte, die kann ich dir vorlesen. Die ist vor gut 100 Jahren veröffentlicht worden und vor etwas mehr als 100 Jahren geschrieben worden. Und zwar von einem meiner Lieblingsautoren. Er heißt Hermann Harry Schmitz, hat gelebt von 1880 bis leider nur 1913. Da hat er sich freiwillig aus dieser Welt herauskatapultiert. Und der hat sehr witzige, groteske, absurde, surreale Geschichten geschrieben, die aber immer ein festes Fundament im wirklichen Leben hatten. Und der hat eine Geschichte geschrieben, die kann man mutatis mutandis, also wenn man die Umstände etwas modernisiert, hört, dann gilt die genauso für heute. Diese Geschichte heißt Vereinfachung im Eisenbahnverkehr. Und sie ist auch sprachlich interessant, weil hier sehr strukturiert kurze Sätze verwendet werden. Einfaches Deutsch. Die Geschichte geht so. Der Vater will nach Cottbus. Er hat die Fahrkarte Berlin-Cottbus. Die Fahrkarte nützt dem Vater nichts. Der Vater ist ratlos. Die Fahrkarte gilt für den Eilzug. Der Eilzug ist schon fort. Der Vater will in den Schnellzug steigen. Der Vater darf es nicht. Der Vater weint. Ein Schnellzug ist kein Eilzug. Wenn man schnell ist, eilt man nicht. Wer eilt, ist nicht schnell. Die Eile ist langsam. Der Vater hat Eile, will mit dem Schnellzug fahren. Das darf der Vater nicht. Der Vater reißt sich ein Büschel Haare aus. Die Fahrkarte des Vaters hat keinen Längsstrich. Hätte sie einen Längsstrich, so könnte er mit dem Schnellzug fahren. Der Längsstrich ist rot. Der Vater braucht Zuschlagskarten. Es gibt Zuschlagskarten mit breiten Längsstreifen. Der Streifen ist gelb. Der Streifen ist manchmal grün. Der Streifen kann aber auch braun sein. Der Vater geht an den Schalter. Der Vater kauft eine Zuschlagskarte. Der Vater hat einen braunen Streifen. Der braune Streifen nützt dem Vater nichts. Der braune Streifen gilt bis Lübben. Der Vater will nach Cottbus, der Vater hat in Lübben nichts zu tun. Die Sache geht nicht. Der Vater rennt mit dem Kopf gegen die Wand. Der Vater muss eine andere Zuschlagskarte haben, er braucht einen grünen Streifen. Der Vater will eine Zuschlagskarte bis Cottbus. Eine Zuschlagskarte bis Cottbus gibt es nicht. Der Vater muss eine Zusatzkarte bis Schleife kaufen. Der Vater will aber nicht nach Schleife. Dann hätte der Vater eben eine Sammelkarte nehmen müssen. Der Vater hat das nicht gewusst. Der Vater wird tobsüchtig. Man bringt den Vater in die Irrenanstalt. Der Vater wird von den Wärtern totgeprügelt. Der Vater kommt in den Himmel. Die Strecke nach dem Himmel ist über 150 Kilometer. Der Vater braucht hierzu keinen roten Längsstrich und keinen bunten Streifen und keine Sammelkarte. Der Vater frohlockt über diese Vereinfachung. Tja, so war das schon damals.
Ja, aber ob diese Vereinfachung unserer Work-Life-Balance wirklich zuträglich ist, ich bezweifle es.
Tja, ich fürchte, wir werden weiter uns gegenseitig über solche Themen unterhalten müssen, um da ein bisschen mehr Gelassenheit und Erfahrung im Aushalten von solchen Sachen zu erwerben. Und vielleicht könnte ich zum Schluss noch ein schönes Wort des Dramatikers Gerhard Hauptmann erwähnen, der uns da auch sozusagen Gelassenheit rät. Er sagt, Worte sind Fehlschüsse, leider aber unsere besten Treffer.
Ja, das ist ich glaube, ein wunderbares Schlusswort. Also, ihr da draußen, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Nehmt gerne an der Verlosung teil. Ich möchte nochmal dran erinnern, der wunderbare Erzählband Kettenkarussell von Armin Müller-Stahl, die handsignierte Erstausgabe, werden wir verlosen unter allen, die uns einen Vorschlag schicken, wie denn unser Beschwerdebild, wie die Krankheit der Work-Life-Balance heißen sollte. Ihr findet uns unter worldlifebalance.com, außerdem auf YouTube, Instagram, Facebook und allen Podcast-Portalen. Alle Links findet ihr auch in den Shownotes. Lasst uns gerne ein Like da, macht einfach den ganzen Quatsch mit, den man mitmachen sollte. Und in diesem Sinne, also vielen Dank fürs Zuhören. Mir geht's besser. Ich hoffe dir und ich hoffe euch da draußen auch.
Mir auch. Ahoi, ahoi.